Herzlich willkommen zur Austauschzeit. Schön, dass du an unserem Küchentisch mit Platz nimmst. Mein Name ist Sarah Prinz, ich bin Supervisorin und Coach mit den Schwerpunkten NLP und Human Design.
Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich bin Liane Wacker, ich bin systemische Beraterin, ich bin Coach und Supervisorin. Auch ich habe den Schwerpunkt NLP beim Coaching und ich freue mich, dass du mit uns an dem Küchentisch sitzt und wir uns austauschen.
Dieser Podcast, diese Episode ist genau dann für dich das Richtige, wenn du als Coach herausbekommen möchtest, wie kann das Leben leichter gehen, wie funktioniert der Alltag als Coach, wie kann ich mit Kundinnen und Kunden gut umgehen, was für Methoden gibt es vielleicht Neues und ja, deine ganzen Fragen im Leben als Coach werden hier mit uns besprochen, beantwortet, diskutiert und entdeckt. Wir wünschen dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zur Austauschzeit. Heute wunderschön, wir haben es uns richtig gemütlich gemacht. Liane, beschreib mal, wo wir uns gerade befinden, weil wir sind diesmal zusammen on air.
Genau, wir sprechen ins selbe Mikro heute und zwar sind wir an den Ort zurückgekehrt, an dem wir unsere Podcast-Episoden auch eröffnet haben, nämlich ins Kloster Heiligkreuztal und wir sitzen gerade im wunderschönen Klostergarten und die Vögel hört man zwitschern und der Himmel ist strahlend blau und genau, wir freuen uns jetzt auf die Austauschzeit mit dir.
Yes, und das ist doch einfach herrlich. Ich hoffe, dass auch du, liebe Hörerin, dir jetzt irgendwie einen Kaffee gönnst, ein bisschen eine Pause gönnst, einmal durchatmest, in dem ganzen Tag, Freitag, Mittag, Start ins Wochenende und mit uns heute in Austausch gehst, zumindest in einen gedanklichen Austausch. Jan, ich habe uns heute wieder ein super Thema mitgebracht.
Lass hören.
Wir unterhalten uns über WAKOK.
WAKOK.
Cool, oder?
Die NLPler wissen, was du meinst, der Rest wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich wird es genauso sein. Ich übersetze mal, was WAKOK heißt. WAKOK ist nämlich eine Abkürzung für visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch.
Gut, super, sehr gut. Soweit, so gut.
Yes, ich habe es hingekriegt, sogar in der richtigen Reihenfolge. Genau, und ich möchte mich mit dir heute ein bisschen darüber unterhalten, warum nutzen NLPler sowas überhaupt? Also warum benutzen wir dieses allumfassende WAKOK? Wann benutzen wir es? Also es gibt bestimmte Situationen. Was bringt es uns? Was für Erfahrungen haben wir damit gemacht? Wie reagieren Kundinnen und Kunden darauf, wenn wir ihnen mal erklären, dass es dieses WAKOK gibt und dass man darauf achten kann. Und ja, generell einfach zu schauen, worauf muss man achten, wenn man es einsetzt. Also wenn man WAKOK nutzt, zum Beispiel bei bestimmten Methoden, die man dann machen kann, worauf muss man achten oder wie kann man es noch ergänzen oder ist es allumfassend? Wir unterhalten uns halt jetzt mal über Menschen und ihre Sinneskanäle und was das mit unserer Arbeit denn zu tun hat. Was hältst du davon?
Ja, sehr spannendes Thema. Wirklich, das lohnt sich und genau.
Okay, wenn du hinschaust zum ersten Mal, wo ist dir denn zum ersten Mal, wenn du dich erinnerst, WAKOK begegnet? Also wann hast du es zum ersten Mal gehört?
Ich glaube tatsächlich, ja, also eigentlich zu Beginn schon in den Einführungsveranstaltungen von unserer Weiterbildung zur Supervisorin und zum Coach. Und da erinnere ich mich irgendwie an, wir haben so Fragen beantwortet zu uns selber oder zum Gegenüber. Genau, wir sollten rausfinden, wie ist der andere gestrickt von seinem Zugang zur Welt. Weil Menschen nämlich von diesen fünf Wahrnehmungskanälen meistens zwei besonders stark bedienen. Und dieses olfaktorisch und gustatorisch, das ist ja der Geruch und der Geschmackssinn, das so ein bisschen zu vernachlässigen. Im Wesentlichen gibt es oft die entweder visuell kinästhetischen Menschen, also die von mit den Augen und dem Gespür unterwegs sind oder die auditiv-kinästhetischen. Manche haben auch alle drei so ungefähr gleich ausgeprägt, gibt es aber selten. Und ja, wir sollten also rausfinden, wie sind wir da gestrickt. Und ich muss ehrlich sagen, das liegt dann doch wirklich auf der Hand. Also wenn man da mal seinen Blick drauf richtet, das war eigentlich nicht schwer rauszufinden. Und trotzdem hatte ich da davor noch nie drüber nachgedacht oder drauf geachtet. Genau, ich weiß nicht, wie war das bei dir?
Ja, also mir ging das, als es beschrieben wurde, also ne, wir haben ja erstmal dann auch so Beschreibungsblätter bekommen, so auf was kann man da achten, und tatsächlich kann man ja bei der Sprache sehr drauf achten. Also wenn man jetzt Menschen hat, die visuell sind, dann sprechen die ganz oft mit Bildvergleichen und Bildsprachen. Und die Kinästheten unter uns, die sprechen ja eher in Bewegungsbildern, Bewegungssprachen, also so, ne? Und dann gibt es die Auditiven unter uns, die dann eher in so einer Logikebene unterwegs sind und das Ganze so mit Zahlen, Daten, Fakten untermauern.
Genau.
Und das fand ich total spannend, weil das Auswirkungen hat darauf, wie man lebt und wie man lernt und wie man sich die Welt erschließt und wie man so gestrickt ist. Und ich fand es total spannend, als es so beschrieben wurde, dachte ich, ja, da beschreibt jemand mich. Also so die Art und Weise, wie ich lerne und mir das zuzugestehen. Also ich fand es total toll, dass wir das relativ am Anfang der Ausbildung hatten, weil ich tatsächlich gelernt habe, immer mitschreiben zu müssen. So in der Schule und so. Das war für mich immer die Aufgabe, ich soll mitschreiben. Und ich selber, ich bin ja zum einen Legasthenikerin, das ist das eine Hindernis beim Mitschreiben. Und zum anderen tatsächlich lenkt mich das Schreiben total von dem ab, was andere sagen. Und dann haben wir das gemacht und dann hat unser Leiter, der ist auch auditiv, also ich bin auch auditiv-kinästhetisch. Und unser Leiter von der Ausbildung, der hat gesagt, er sei das auch und er müsste nie mitschreiben. Und das war für mich der Freitag.
Mega entlastend, oder? Endlich.
Endlich alles Geschreibsel weg und darauf zu vertrauen, dass mein Gehör, wenn ich ausgeruht bin, da kommen wir nachher noch dazu, wenn ich ausgeruht und fit bin, dass mein Gehör sich alles merken kann, was da ist. Also was gesagt wurde, was gemacht wurde. Vor allem, wenn es mich dann auch noch interessiert. Also so, wenn es mich nicht interessiert, dann ist es nicht so, aber wenn es mich interessiert, behalte ich es.
Ein bisschen beneide ich dich ja darum, wirklich, weil ich bin ja visuell kinästhetisch und auch das war gut über mich zu erfahren. Ich weiß noch, dass ich quasi eine Geschichte erzählen sollte, damit dann über mich irgendwie das rausgefunden werden kann und so. Und ich habe von einem Konzert am Ulmer Münster erzählt.
Erzähl doch mal die Geschichte vom Ulmer Münster, dass wir nachher mal drauf eingehen können, was für Wörter du verwendest. Erzähl mir mal von dem Konzert.
Genau, das war ein wunderschöner Sommertag und der Himmel war total blau, stahlblauer Himmel und dieser Kirchturm, der sich so am Himmel abgehoben hat und dann eben ganz viele, eine große Menschenmenge war noch vor Corona und ich saß irgendwo so in der Mitte, hatte aber eine gute Sicht auf die Bühne und auf der Bühne waren ganz viele Chöre zusammen, ich glaube 3 oder 4 Chöre zusammen, die Carmina Burana gesungen haben. Und es war einfach total cool, das zu sehen, wie die da miteinander so eine Einheit bilden, obwohl sie verschiedene Gruppen waren. Und dann irgendwie dieser ganze, also natürlich so ein dieser Kirchplatz vom Ulmer Münster, der ist einfach auch beeindruckend. Vom Gefühl her ist der so, der macht schon allein so eine Stimmung und dann genau, haben die da gesungen und es war einfach total ergreifend.
Ja, so. Jetzt kann unsere Hörerin mal kurz auf Pause drücken, zurückspulen, die letzte 30 Sekunden und noch mal ganz genau darauf achten, wenn ihr da Lust drauf habt, genau darauf achten, was genau Liane da verwendet hat beim Erzählen ihrer Erinnerung. Weil ich fand es total spannend, ne? Das Beschreibung des blauen Himmels, des Kirchturms, der davor sich abhebt, der Chöre, die da oben stehen und miteinander singen und ich sitze da in einer Menschenmenge. Genau, all das sind visuelle Bilder, so, die da unterwegs sind und wo beschreiben, wie dein Gehirn sich Sachen merkt.
Bisschen noch Gefühl von der Stimmung auf diesem Platz aber genau, ist visuell kinästhetisch, genau.
Genau, genau.
Kein bisschen irgendwas über, wie es ihr Klang war oder Man könnte mir auf die Idee kommen.
Wie viele Menschen sind denn eine Menschenmenge? 10, 50, 1000?
War ja letztlich ein Hörerlebnis, ne? Ja, aber ich habe lauter Bilder.
Ja, genau, ja, genau. Was natürlich den Vorteil bringt, also wenn ich dann doch mal nicht da sein sollte oder irgendwo nicht anwesend bin und Liane ist dabei, dann weiß ich, dass ich mich auf Lianes Mitschriebe immer verlassen kann. Die sind farblich sortiert, schön aufgeschrieben, man kann es lesen, es hat eine Systematik. Ich liebe die Aufschriften, das ist bei mir komplett anders.
Ja, genau. Also das war auf jeden Fall Gutes zu wissen über sich und ist tatsächlich auch so, dass ich mitschreibe und 90% von diesen Aufschrieben nie wieder lese, sondern durch das, dass ich währenddessen mitschreibe, landet es in meinem Gehirn.
Ja.
Das strukturiert es dann für mein Gehirn.
Ja, ja, das ist spannend.
Habe ich neulich festgestellt, weil ich gerade wirklich viel arbeite, dass ich überall so Zettel von Telefonaten oder Videocalls oder so rumliegen habe und dachte dann, wo sortiere ich die jetzt hin und so. Habe gemerkt, ich muss das gar nicht. Die haben einen ganz anderen Sinn. Also die haben den Sinn, dass ich mich in dem Termin strukturieren kann und dass alles in meinem Hirn landet, aber ich bräuchte es nie wieder.
Ja, das ist spannend, ne? Dass es durch dieses, das was mein größtes Hindernis ist, wenn ich mitschreiben muss, dass ich dann nur die Hälfte behalten kann, weil ich mich auf das Schreiben konzentrieren muss und ob man es richtig schreibt oder ob da ein Komma kommt oder was auch immer und ob ich es hinterher noch lesen kann und so. Das ist mein größtes Hindernis und das bleibt am wenigsten hängen, wenn ich mitschreiben muss. Und bei dir ist es eigentlich der Zugang dafür, dass du dir Sachen merken kannst. Ja. Das ist total spannend.
Ja.
Das ist richtig spannend. Wenn ich Sachen erzähle, wenn ich eine Geschichte erzähle, dann landen bei mir ja sehr viele eher auditive Begriffe drin, also Hörsachen, wo ich wirklich sage, okay, und auch so Logikebene, ne, Zahlen, Daten, Fakten. Das machen so auditive Menschen, die merken sich das eher über diese Größenverhältnisse und Gesamtzusammenhänge. Und dann ist aber eben das Tolle, dass wenn ich mich einfach darauf verlasse und dem traue, dass mein Gehirn das dann schon einordnen kann, dass es tatsächlich so ist, dass ich fast wortwörtlich wiedergeben kann. Mhm. Also ich höre auch die verschiedenen Stimmlagen.
Mhm.
Ich kann das also wirklich orientieren nach Stimmen und sagen, okay, nee, das hat der gesagt und das hat die gesagt und so. Die Namen fehlen mir immer, aber das ist egal, das ist ein anderes Thema, da können wir auch mal irgendwann drüber reden, Glaubenssätze. Mhm. aber es ist tatsächlich total spannend, wenn man drauf achtet. Und dann haben wir beide noch eine Kollegin, die ist wahnsinnig kinästhetisch. Das ist uns aufgefallen in unserer Lerngruppe.
Stimmt.
Die, so diese Erfahrung, wie kann sie sich Dinge merken? Und der Körper muss in Bewegung sein, damit er die Sachen, die er hört und aufnimmt, entweder als Bilder oder als Hörkombination, dann wirklich zu verarbeiten. Und dann die Erlaubnis zu haben, so beim Lernen aufzustehen.
Ja. Stimmt.
Sich zu bewegen.
Auch bei den Methoden lernen, gell, haben wir dann festgestellt, das durchzusprechen bringt eigentlich nichts, sondern man muss wirklich aufstehen und so die, was weiß ich, wenn da so eine Timeline ist, die dann auch wirklich laufen. Und
genau,
so.
genau. Und wirklich draufstehen und dann kann sie sich die Sachen auch in der Abfolge der Methoden, ne, wo man ja bestimmte Schritte machen muss, wirklich merken.
Mhm.
Hätten wir es nur durchgesprochen, was mir jetzt vollkommen reicht, ich muss nichts lesen, ich muss nichts drüber sprechen, dann ist es drin.
Mhm.
Und bei dir so, okay, ich muss es einmal mitgeschrieben haben, aufgezeichnet haben, dann ist es drin. Und das finde ich mega befreiend, wenn man das von sich weiß, zu wissen, wie funktioniere ich, dann gibt es die Erlaubnis dazu, auch gegen die gelernten Regelwerke, die wir halt in der Schule, ne, sitzen, aufmerksam zuhören oder sitzen und schreiben, auch mal aufzulehnen und zu sagen,
ja,
okay.
Und mehr noch, finde ich, also auch zu wissen, das, was du gerade gesagt hast, was so die speziellen Fähigkeiten von diesem Sinneskanal sind. Also da liegen ja auch Talente dahinter.
Mhm.
Also du jetzt speziell, finde ich, im Coaching hast mit dem Auditiven natürlich echt einen Vorteil.
Mhm.
Ich habe da lang irgendwie mit mir gekämpft, dass ich immer dachte, wieso kann ich mir denn nicht merken, was mir der andere erzählt eine Stunde, bis ich mir jetzt zugestehe, ich darf da mitschreiben, dann ist es auch da. Und genau, aber ich fände es eigentlich toll, ich könnte mir das einfach merken, auch dann mit den verschiedenen Nuancen in der Stimme, die Emotionen dazu und so. Ich bin mir einfach weg. Wenn ich da keinen Aufschrieb mehr habe, dann ist alles weg.
Ja, ja, genau. Und
das ist eigentlich fürs Coaching toll, dass du das kannst mit dem Auditiven, finde ich.
Ja, und aber auch da muss man einfach wirklich gucken. Also das, was du hast, ne, dieses Zugestehen, ich darf mitschreiben, ist mein Ding, mir zuzugestehen. Ich muss nicht mitschreiben, ja, das ist so das eine. Aber nee, auch diese... Ich kann nur auch ich kann mir nur Sachen merken, wenn es kein zu viel ist. Also wenn ich reinplatze in einen Coaching-Termin, dann kann ich dir die ersten 10 Minuten, Viertelstunde nicht wiedergeben. Weil mein Gehirn noch nicht bereit ist, auf Aufnahme zu schalten.
Ah, okay.
Und noch mit Dingen zu machen. Das heißt, deswegen auch, wir haben es letztes Mal ja davon, oder vorletztes Mal in der Episode, mit diesem Coach-State.
Da ist ja, für mich wie bereite ich mich vor, ne?
Genau,
damit
genau.
Ich bereit bin. Mhm. Mhm.
Und der ist für mich extrem wichtig, weil ich wirklich mein Gehirn nur so auf Aufnahme schalten kann. Mhm. Und auch gleichzeitig, gerade in Gruppen, wo, wenn viele Menschen da sind, wo ich viel, viel Geräuschkulisse habe, dann auch zuzugestehen, zu sagen, Leute, bitte schaltet alle Handys ab, bitte schaltet auch Außengeräusche, macht die Fenster manchmal zu. Also das muss ich mir zugestehen, weil ich ja nicht nur die Stimme höre, sondern ich höre auch den Vogel, der draußen pfeift und das Müllauto, das vorbeifährt und die Putzfrau, die draußen rumkleppert und sowas. Und alles muss mein Gehirn geschwind mal sortieren und dann auch noch sich fokussieren auf denjenigen, der gerade was sagt. Und das ist so ein Zugestehen dessen, zu sagen, ich weiß, ich funktioniere da am besten. Ich darf mir zugestehen, alles, was mich davon abhält, dass meine Stärke zu leben, darf ich auch versuchen zu eliminieren, soweit ich kann.
Ja.
So.
Aber es ist interessant, weil das mit diesen Geräuschablenkungen habe ich auch, obwohl ich ja total visuell bin.
Ja, aber ich glaube...
Also ich kann die Wahrnehmungskanäle auch nicht, also ich kann das nicht abschalten, Hintergrundgeräusche oder ein gestörter Arbeitsplatz, wo jemand noch nebenher was macht oder telefoniert, das kriege ich nicht ab, ich kriege alles mit.
Mhm. Ja, ich glaube, aber da können wir einmal auch nochmal wieder irgendwann beim Human Design hinschauen, das hat was mit einer definierten Willensart zum einen zu tun und zum anderen aber auch generell, wir sind ja nie rein, also auch ich habe Bilder, manchmal, wenn irgendeine Emotion in mir wachgerufen wird, dann kann ich mir Bilder merken und habe dann auf einmal Bildbeschreibungen. Oder ich habe ein Gefühl oder ich habe eine kinästhetische Körperreaktion. So.
Ja, das haben wir ja sowieso.
Genau,
wir man hat ja meistens zwei Kanäle schon ausgeprägt.
Genau,
ich bin schon auch sehr kinästhetisch, würde ich sagen. Mehr visuell, aber schon, genau.
Genau, also ich Zugeständnis an mein kinästhetisch Sein ist ja dieser Ball, auf dem ich sitze beim Arbeiten, sodass ich da die ganze Zeit rumzappeln kann.
Ja.
Und von daher glaube ich, das ist schon was, wo wir alle haben. Also nur die Frage ist, wie ausgeprägt ist es? Und wie, vor allem, wie kann ich mir Dinge verarbeiten und lernen? Ich glaube, darum geht es im Prinzip.
Ja.
Wenn wir jetzt switchen und sagen, okay, wir haben das für uns erkannt, das ist ja schon mal das Erste, wenn ich weiß, wie funktioniere ich. Wie machst du das, wenn du auf Coaches triffst, auf unsere Klientinnen triffst? Ist das für dich ein Punkt, wo du drauf achtest? Wann achtest du drauf? Oder sagst du, nee, eigentlich fällt es so ein bisschen hinten runter, ich mache es nur, wenn ich Methode mache? Wie machst du das? Ist das was bei dir im Arbeiten wichtig ist?
Ja, also kommt auch ein bisschen auf das Thema an, was jemand mitbringt, weil manchmal ist ja das eigene, also wenn der Mensch dann über sich erkennt, auf welchen Sinneskanälen er funktioniert, auch schon eine Hilfe oder schon eine Unterstützung auf dem, wie der Weg irgendwie zur Lösung sein kann.
Aber kannst du da ein Beispiel nennen? Weißt du da, oder hast du eins vor? So rum.
Neulich ging es mit einem Coachee um seine Berufsperspektive und die Frage, genau, muss ich auf meinem Job durchhalten oder spüre ich das Richtige, dass es irgendwie, also stelle ich mich quasi nur blöd an oder spüre ich das Richtige, dass ich wirklich weg muss aus diesem Job, also das darf ich dem Gefühl vertrauen und da... Also da war es auf jeden Fall auch so, dass ich dachte, also auf jeden Fall ein Mensch, der sehr kinästhetisch geprägt ist, der hat, ich könnte jetzt gar nicht mehr richtig sagen, wie ich es rausgefunden habe. Eigentlich war es dann schon so, wie ich es meistens mache, nämlich, dass ich beim Einsteigen in die erste Methode, und das war in dem Fall ganz klassisch Moments of Excellence, wo man diese sich auf schwierige Situationen vorbereitet mit einem guten Quellenanker. Und da achte ich dann einfach ganz besonders drauf, weil da muss man ja auch diese verschiedenen Sinneskanäle abfragen, wenn es quasi reingeht in die assoziierten Situationen. Mhm. Und da gucke ich dann einfach ganz genau, wo gibt es eine Resonanz. Weil ich muss ja eigentlich jeden Sinneskanal abfragen zu einem bestimmten Erinnerung oder zu einem bestimmten assoziierten Zustand. Und ich finde, da wird es immer schnell klar.
Ja.
Und da ist es auch wichtig, dann das gut rauszufiltern, weil eigentlich kommt ja dieses WAKOK-Abfragen fast in jedem NLP-Format vor. Ja. Fast ja. in jedem. Ja. Und ja. je öfter ich mit demselben Menschen arbeite und diese Sachen wieder, also die mhm. Sachen anwende, umso wirksamer sind die auch, wenn ich quasi durchschaut habe, wie ich meinen Coachee in den assoziierten Zustand führe. Mhm. Und es geht halt wesentlich schneller und auch wesentlich intensiver, wenn ich seine Kanäle kenne.
Mhm, ja.
So. Beantwortet es deine Frage. Ich kann nicht mehr genau sagen, warum ich dachte, er ist kinästhetisch, aber es hat sich nachher in diesem Format dann auch wirklich so gezeigt.
Auch gezeigt und gemacht. Ja, das heißt im Prinzip, da du ganz oft den Moment of Excellence in einer der ersten Stunden machst,
finde ich es eigentlich darüber raus.
Findest du es darüber hinaus?
Oder manchmal springt es einem total ins Auge. Also mir springt es ins Auge, war auch schon wieder eine visuelle Formulierung.
Genau.
Springt mir natürlich nicht ins Auge, sondern ich höre es im besten Fall, wenn der Coachee schon sein Anliegen formuliert und mir quasi so die erste Landkartenabfrage macht, dann ist es von der Sprache manchmal sehr eindeutig.
Ja, ja, ja.
Und dann so. Genau, anker ich das schon mal und denke, okay, überprüfe es mal nachher noch, aber manchmal ist es schon sehr eindeutig. Ja.
Ich fand es jetzt gerade spannend, falls du eine Auditive bist wie ich und im Hintergrund Menschen gehört hast, wir sind hier auf dem Klostergelände, wollte ich nochmal erinnern, und hier laufen natürlich Gruppen, Tagungsgruppen auch durch, was gerade der Fall war. Und die, genau, nur dass du dich nicht wunderst, falls ein Gemurmel im Hintergrund zu hören war gerade eben. Ich finde es ganz spannend. Ich bin jemand, ich achte sehr schnell darauf, weil es für mich tatsächlich ganz oft erklärt, auch wie ich sprechen darf, beziehungsweise wie ich versuche auch zu pacen und reinzukommen beim Gegenüber. Und da hilft es mir manchmal ganz oft, gleich am Anfang, schon wenn schon im Orientierungsgespräch, achte ich eigentlich drauf und versuche irgendwie eine Einordnung zu kriegen, mit wem ich es da zu tun habe. Weil schon beim Orientierungsgespräch, wenn ich weiß, da ist jemand Visuelles und ich bin ja auditiv, ich rede sehr viel, ich bin sehr schnell im Erklären, so, weil ich nicht mitschauen muss.
Mhm.
Und wenn ich aber mit jemandem Visuellem da habe und das relativ schnell für mich klar habe, dann nutze ich zum Beispiel bei Zoom, wenn ich das Orientierungsgespräch über Zoom führe, sehr schnell das Whiteboard als Tool, um kurz aufzuzeichnen, wie funktioniert unser Programm, wo sind die Stationen. Ne? Ich zeichne ihm das dann oder ihr dann geschwind auf und mache so ein Bild raus und sage, guck, da und das sind wir jetzt, das wäre dein Ziel, so könntest du dir das vorstellen. Da nutze ich, bei Visuellen nutze ich ganz oft schnell das Whiteboard, auch wenn ich nicht besonders gut zeichnen kann, aber es hilft den Visuellen mir zu folgen. Ja, wir müssen irgendwann über Glaubenssätze reden. aber ne, das hilft, das merke ich, dass es da den Visuellen hilft, meinem Gesprochenen. Da kommt viel weniger Rückfragen, als wenn ich nur erkläre. Habe ich es mit dem kinästhetisch dazu, dann lade ich die tatsächlich im Orientierungsgespräch schon auf, dann, wenn wir so in Richtung Entscheidungsfindung gehen, zu sagen, steh mal auf, schüttel mal alles ab, was du jetzt gehört hast und schau mal, wo es sich hinrüttelt und schau mal, wie es sich gerade anfühlt. Also da gehe ich dann ganz oft auf Gefühlsebene schon und schaue, wo bist du gerade zu Hause, komm mal bei dir an und guck mal, wie es sich gerade anfühlt für dich. Können wir da noch etwas tun? Ist da noch eine Unsicherheit im Körper? Das heißt, ich bin da jemand, der sehr schnell darauf achtet, wie ist mein Gegenüber, um diejenige dann abzuholen, zu sagen, was braucht die, um eine Entscheidung treffen zu können, arbeiten wir zusammen oder arbeiten wir nicht zusammen. Also das ist tatsächlich, da nutze ich WAKOK ganz, ganz oft.
Genau, das ist natürlich wieder die Kunst, dann sich selber zu kennen, aber auch von seinem Kanal dann wegzugehen und quasi den Kanal vom Gegenüber zu bedienen.
Ja, genau. Und da merke ich, dass ich dann ganz oft, also dass ich das üben musste. Also am Anfang ist mir das ganz schwer gelungen und habe das immer nicht so ganz verstanden, warum auf einmal bei manchen Rückfragen kam. Bis ich mir dann während der Ausbildung halt bewusst gemacht habe, ja klar, nur weil ich übers Ohr lerne und also mir das einfach nochmal wieder bewusst gemacht habe, was ich ganz am Anfang gelernt habe. Und seitdem ist das echt ein tolles Abholen der Klientinnen und Klienten und ich merke, dass ich da ganz viel Resonanz kriege, wenn ich auf sie eingehe, statt halt zu sagen, jetzt verstehe das halt schon, was ich da sage.
Das stimmt, das stimmt. Und was es ja schon auch gibt, ist dieses nochmal Trainieren von den mhm. Sinneskanälen, die so unterentwickelter mhm. sind bei einem selbst. Also gerade durch das, dass wir viel zusammenarbeiten, merke ich schon auch, dass mein auditiver mhm. Kanal besser mhm. wird. Also, weil ich bin natürlich mit dir da total gefordert. Oder Podcast machen ist mhm. jetzt eher auch nichts für Visuelle, ne?
Nee, überhaupt nichts für Visuelle, also außer du schaust dir die ganze Zeit unser Titelbild an.
Ich brauche im Grunde eigentlich wenigstens einen Zettel, um zu sprechen.
Ja, genau.
Mache ich manchmal auch, um drauf zu gucken, aber genau. Ja, also man kann da auch viel dazu lernen.
Definitiv. Also andersrum geht es mir ja genauso, ne? Dass ich überhaupt ein Bildern, ich habe ja am Anfang behauptet, ich bin überhaupt nicht visuell, gar nicht. Das war so mein Standard, wo wir zwei so ein bisschen enger miteinander gearbeitet haben. Und mittlerweile entdeckst du immer wieder, dass du sagst, ja, Sarah, das ist ein Bild.
Mhm. Stimmt. Genau.
Ich habe ein Bild.
Immer wenn ich dich irgendwie WAKOG-mäßig irgendwo reinbegleitet habe, hast du gesagt, ich habe aber kein Bild und inzwischen erzählst du mir was und dann stellen wir fest, okay, ein Bild.
Ein Bild entsteht.
Es gibt ein Bild.
Genau. Und da kommen wir schon zu der nächsten Ebene, nämlich wie wenden wir es an? Also wir wenden es natürlich fast bei allen, das hast du schon gesagt, NLP-Formaten an. Mhm. In dem Moment, wo Menschen sich erinnern sollen an irgendwelche Erlebnisse oder auch an Gefühle, die negativ oder positiv sind, helfen wir ihnen durch dieses WAKOG im Prinzip anzukommen. Im Prinzip ist es so eine Achtsamkeitsübung und ich nehme es auch immer wieder, wenn ich merke, dass Menschen in großen Stressformaten sind, dann ist es tatsächlich für mich auch so eine Achtsamkeit, weil es die schnellste Achtsamkeitsübung ist, die ich kenne.
Ach so, dass du mal alle Sinneskanäle abfragst, so wie fühlst du dich gerade,
was siehst du gerade, was hörst du gerade, genau, was riechst du gerade, was schmeckst du gerade, das dauert eine Minute.
Ja.
Das ist immer meine Empfehlung für Manager, die wahnsinnig gestresst sind und sagen, sie haben keine Zeit für nichts, um Achtsamkeit sowieso nicht. Mhm. Dann sage ich, hast du eine Minute?
Stimmt, das
eine
ist die Minute schnellste Variante. Ja. Da gibt es doch auch eine längere Geschichte, da fängt man an mit fünf Eindrücken von jedem Kanal und reduziert es dann schrittweise, bis du nur noch einen hast und dieses Runter...
Sprechen, hilft
runtergehen auf das, genau, das Reduzieren hilft total, sich zu sammeln.
Genau. Also das sind so kleine Achtsamkeitsübungen, da kommt WAKOG, NLP-Formate kommen WAKOG. Jetzt sind wir ja so, dass wir sagen, okay, wir dürfen auch schon ein bisschen uns ab von der klassischen Schule des NLPs mal ein bisschen weiter wegbewegen und mal gucken, was wir schon an Erfahrungen im Berufsleben damit gesammelt haben. Und ich greife jetzt mal vor und behaupte, wir sind einem großen, großen Mysterium der Erinnerungen auf den Grund gekommen. Jetzt lacht sich Liane gerade schon schief und versucht sich gerade einen Lachenfall zurückzugreifen. weil ich immer von Mystik rede. Der großen Mystik des Lebens.
Also lass uns mystisch werden. Was war deine Frage?
Lass uns mal mystisch werden. Meine Frage ist, klassisch NLP bedeutet, ich frage die Sinneskanäle. Ne? Also was siehst du, was riechst du und so. So. Unsere Erfahrung ist dann in den NLP-Formaten, dass es einen Unterschied macht, ob ich rein nur die Menschen in der Erinnerung zurückführe über die visuellen Kanäle oder ob ich sie nicht noch anknüpfe an ihre Gefühlswelt, und zwar Emotionswelt mit dem. Was mich zu Vashina Satir führt, die sagt, nur Bilder, die auch Emotionen wachrufen, sind Bilder, die in Veränderung bringen. Irgendwie so hat sie es gesagt.
Genau. Ja, das ist interessant. Ich weiß, worauf du hinaus willst, weil wir das ja auch schon gesprochen haben. Und ich war tatsächlich bei Virginia Satirs Zitat an der Stelle irritiert, weil, klar, nur Bilder, die Emotionen hervorrufen, ich weiß nicht, was es war, ankern oder bleiben dir in Erinnerung, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall dachte ich da schon, eigentlich geht es um wirklich intensive Emotionen, aber auch wieder auf allen Kanälen. Mhm. Also um das... muss ich kurz überlegen, wie ich das auf den Punkt bringe. Also diesen WAKOG-Zustand abzufragen, da geht es ja immer um assoziierte Situationen. Mhm. Und ich kann aber diese Situationen, das sind ja oft Situationen, die emotional ganz positiv aufgeladen sind. Zum Beispiel ganz klassisch bei dem Quellenanker, den es sich da setzt. Und ich kann da zwei verschiedene Zugänge dazu finden. Nämlich einmal kann ich überlegen, was war schon mal in meinem Leben los, wo war ich mal in einem ganz besonders ressourcenvollen, powervollen Zustand. Das kann ich überlegen, dann bin ich im Kopf. und suche die Situation mit dem Verstand aus. Mhm. Oder, und was ich finde, was der bessere Weg ist, ist der, dass ich quasi intuitiv auswähle, was die besonders emotionalen Situationen waren oder die besonders ressourcevollen Situationen, weil mein Unterbewusstsein dann besser auswählt für mich. Also mein Bauchgefühl wählt die Situation aus, die dann wirklich Kraft haben.
Ja.
So.
Ja, im Prinzip.
Und konkretisierst du mich.
Ja, genau. Ich versuche es mal in einem Praxisbeispiel, von wie ich Menschen und Erfahrungsverarbeitung verstanden habe und verstehe, ist ja tatsächlich so, dass ich immer sage, seitdem ich vor allen Dingen auch Human Design in mein Leben geholt habe, die Entscheidungen werden nicht im Kopf getroffen. Bei keinem, da hatten wir es in der Entscheidungsepisode auch drüber, bei keinem Menschen wird die Entscheidung im Kopf getroffen.
Obwohl wir es immer in unserer Gesellschaft versuchen zu tun.
Obwohl wir und der Verstand das auch uns immer wieder suggeriert und zu sagen, nee, ich bin ja der König des Körpers. Ich entscheide alle Sachen, werden aber die Entscheidungen nicht im Kopf getroffen, sondern eben von der Emotion aus geleitet, aus dem Körper heraus. Bedeutet, wenn wir aber die Sinneskanäle abfragen, dann sind halt von allen Sinneskanälen bis auf der kinästhetische Kanal alle Sinneskanäle im Kopf verankert. Das heißt, wenn ich rein auf dieser Erinnerungsebene im Kopf bleibe, also was siehst du, was riechst du, was schmeckst du, was hörst du, dann bleibe ich auch verstandesmäßig bei der Erinnerungssuche, selbst wenn es dann eine Emotion auslöst, im Kopf. Mhm. Und mein Vorgang ist dann tatsächlich zu sagen, okay, jetzt lass mal deinen Körper entscheiden, was er dir schenkt an Erinnerungen, nach einem starken Moment, nach einem gefühlvollen Moment, nach einem Moment, dem dieser Glaubenssatz widerspricht. Dann geht die Aufmerksamkeit auch bei den größten Kopfmenschen in den Körper hinein, weil sie so die Verantwortung erstmal abgeben. Eben nicht selber suchen,
sondern suchen lassen. Schick mein Unterbewusstes auf die Suche.
Genau. Und damit übernehmen wir im Prinzip das, was das Human Design eben auch sagt, der Körper trifft die Entscheidung, welche Erinnerung brauchst du gerade, um den Glaubenssatz zu widersprechen oder um den Anker richtig aufzuladen. Und das ist was, als ich das erkannt habe in der Ausbildung, war das nämlich der Schlüsselmoment, warum ganz oft, solange ich nur im Kopf bleibe, die Menschen immer noch versuchen, selber zu konstruieren, im Gegengewicht zu dem Altglaubenssatz.
Ja.
Und es ist halt ein konstruiertes Gebilde. Und das kann nie so stabil sein, als wenn das halt ein erlebtes, gefühltes Gebilde ist, wo sie sich dann machen.
Ganz genau, ja. Also da kommen einfach andere Situationen zustande.
Ja.
Ich habe ganz klassisch bei meinem Ressourcenanker mit Kopf gesteuert damals. Also ist auch wirklich eine starke Situation, aber ich hatte eine tolle Abschlussprüfung damals an der Uni. Mhm. Diese Situation ist mir eingefallen, das Gefühl in dem Moment dann, wenn die Prüfung vorbei ist und du weißt, du warst gut und kriegst dann eine tolle Rückmeldung. Und genau, die habe ich geankert und die funktioniert auch, die bringt mich auch in einen guten Zustand. Und trotzdem, als wir neulich nochmal dieses Format gemacht haben, wo ich dann diesen Stapelanker da angelegt habe, und da sollte ich intuitiv auswählen, und das hat einfach eine ganz andere Kraft.
Ja.
War ja so mein jetzt nochmal Durchbruch, irgendwie mal in meinen Themen nochmal weiterzukommen. Und die Situationen, die da drauf liegen, die sind einfach wie körpereigene Droge. Also es ist hat eine ganz andere Kraft.
Genau, also solltest du als Coach feststellen, dass deine Coaches dass du mit ihnen eine Ankermethode gemacht hast und die kommen so nach 2, 3, 4 Wochen wieder zu dir und sagen, aber der Anker funktioniert nicht mehr. Oder ich habe den nie benutzt.
Ich weiß nicht mehr, was das
ich
war.
Ich weiß nicht mehr genau, was
da für Situationen dahinter sind.
Ich weiß zwar noch, wo der Anker ist, aber wenn ich drauf drücke,
funktioniert nicht.
Dann hast du ganz sicher einfach nur den Kopf abgefragt. Also das ist so dieses meine Erkenntnis daraus. Dann gehe ich davon aus, dann hast du sicher nur den Kopf abgefragt. Zwar auch mit Emotionen, aber du hast nicht die Emotion die Entscheidung treffen lassen, sondern du hast den Kopf die Entscheidung treffen lassen.
Genau, die Situation ist vom Kopf her gewählt.
Ja, genau.
Das kann man trotzdem alle Sinneskanäle abgefragt haben. Das wirkt bloß einfach nicht so stark.
So rum wird da was sein. Und von daher teilen wir mit dir jetzt, liebe Hörerin, liebe Kollegin, unser tatsächlich Game-Changer-Wissen über, wie arbeiten wir mit unseren Klientinnen, wenn es um, wenn wir WAKOG nutzen, also wenn wir darüber gehen und wie treffen wir, oder wie lassen wir den Körper entscheiden, was gerade gebraucht wird. WAKOG, ein spannendes Thema, finde ich, weil wir es andauernd anwenden, eigentlich wirklich ständig es uns begegnet und es auch total Spaß macht. Also auch da lade ich gerne ein, selber sich immer wieder zu schulen und einfach in Gesprächen, wenn du in Smalltalk-Gesprächen bist, mal ein bisschen darauf zu achten und mal so rauszukriegen, wie wohl dein Gegenüber so gestrickt ist. Es macht total Spaß, wenn man da sich übt und lernt und es ist einfach so ein kleiner Sidekick bei Gesprächen auch mal auf solche Ebenen zu achten.
Ja, kann ich nur was sagen?
Ja, ich wollte, Janne, ganz sicher.
Wie immer.
Wie ganz sicher. Janne, ich wollte dich fragen, muss noch irgendwas zum Thema WAKOG gesagt werden?
Ja, unbedingt.
Ja, dann
natürlich muss immer noch was gesagt werden.
Genau.
Was mir gerade noch kam, viele, die als Coach oder Supervisorin unterwegs sind, sind ja auch in Trainings oder mal geben mal eine Weiterbildung oder sind irgendwie so auf dieser Ebene Lehrende unterwegs. Mhm. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, hat mir der Blick auf WAKOG und auf das, dass da eine Gruppe vor mir sitzt, bei denen ich natürlich nicht im Einzelnen rausfinden kann, wer wie gestrickt ist, aber ich kann mich darauf verlassen, dass da unterschiedlichste Menschen sitzen, die entweder verstärkt visuell oder verstärkt auditiv und wahrscheinlich alle ein bisschen kinästhetisch unterwegs sind, dann wirklich auch meinen Tag, den ich mache, bunt anzureichern mit allen Zugängen, also so, dass sich die Visuellen mal freuen können, weil sie eine PowerPoint angucken können oder weil sie irgendein schönes Flipchart sehen, und die Auditiven dürfen mal irgendwie zwischendurch einfach nur zuhören. Und genau, und es gibt auch Bewegungseinheiten, steht mal auf und so weiter. Das finde ich also auch eins der besonderen Qualitäten unserer Ausbildung, die wir gemacht haben, dass sich das wirklich einfach bewährt. Erstens ist es wahnsinnig kurzweilig und zweitens ist das Wissen einfach anders da.
Ja.
Also,
ja.
Und ich habe noch nie, glaube ich, so leicht gelernt, wie wenn das genau auf diese Sinneskanäle irgendwie so abgestimmt ist.
Ja.
Wobei ich mir schon sagen muss, dass es leicht auditiven Überhang hatte, weil
unser Ausbilder leider auch auditiv war. Leider für dich sehr auditiv.
Aber ich finde, er hat sich wirklich Mühe gegeben, das ausgeglichen zu gestalten.
Ja, genau. Er hat versucht, sich immer selber daran zu erinnern, dass es auch noch andere gibt.
Ja, und ich mache tatsächlich seitdem viel mehr auch über Bewegung, weil das Kinästhetische haben die meisten Menschen mit drin.
Genau.
Und darüber setzt sich Wissen einfach total gut und sortiert sich auch nochmal ganz gut.
Also, liebe Hörerin, egal auf welcher Ebene du unterwegs bist, wir laden dich ein, WAKOG zu ergründen und bei deinem Umfeld, deinen Coaches, deinen Kolleginnen und Kollegen drauf zu achten und vielleicht auch anzuwenden. Und wir selber wünschen dir jetzt auf jeden Fall heute einen tollen WAKOG-Tag, visuell, kinästhetisch, auditiv, gustatorisch, alles darf angesprochen, olfaktorisch, alles darf angesprochen werden. Gönne dir eine Tasse Kaffee, rieche daran, schmecke daran, schau sie dir an, höre, wie die Milchschaum sie aufblubbert, wie auch immer. Wir laden dich da auf jeden Fall sehr gerne ein. Und wenn du dann auch noch was für deine Augen tun willst, dann nimm deine Hand kinästhetisch und klicke auf die Shownotes und guck dir an, was denn Jana und ich für dich ein tolles Programm zusammengeschnürt haben, unser Perfect Match Programm extra für Coaches. Wir laden dich da ganz herzlich ein, mal zu stöbern und zu gucken und wenn du dich eingeladen fühlst, auch gerne mit uns in Kontakt zu kommen. Alles dafür in den weltberühmten Shownotes. In diesem Sinne wünschen wir dir jetzt einen wunderbaren Freitag oder wann immer du den Podcast hörst, einen wunderbaren Tag und wir zwei freuen uns schon auf die nächste Episode.
So ist es. Tschüss.